Der Stürmelder Kandidatinnencheck zur Landtagswahl 2021. CDU, SPD, AfD, Die Linke, FDP und Grüne. Jonas Taxis und Seel Wankmüller fühlen den Spitzenkandidatinnen aus dem Wahlkreis Schwäbisch Hall auf den Zahn. Der Stürmelder-Kandidaten-Check zur Landtagswahl. Vom 1. bis zum 8. März täglich um 12 Uhr im Radio und danach auf störfunk.de.
Willkommen zum Kandidatinnen-Check mit Seel und Jonas am Mikrofon. Wir starten heute unsere Interviewserie zur Landtagswahl am 14. März. Dazu haben wir Jutta Niemann, die Spitzenkandidatin von den Grünen aus dem Haller Wahlkreis, zu Gast. Hallo, Frau Niemann.
Hallo.
Sie sind 1970 geboren in Bochum, haben dann Physik studiert in Münster und Freiburg. Sie waren Lehrerin in Michelbach, Dozentin an der Volkshochschule Schwäbisch Hall, sind Mutter dreier Töchter und sitzen seit 2016 im Landtag. Stimmt das alles so?
Ja, stimmt genau.
Weshalb sind Sie in der Politik?
Weil ich was verändern möchte.
Gab es da einen Zeitpunkt in Ihrem Leben, als Sie politisiert wurden, als Sie gedacht haben, ich muss in die Politik?
Das war, als ich relativ frisch in Schwäbisch Hall angekommen bin, damals mit meinen zwei Töchtern. Und wirklich Thema Fahrradwege. Ich komme, wie gesagt, aus Münster und Freiburg und war es gewohnt, jeden Weg mit dem Fahrrad zu machen. Und bin dann hier angekommen und habe festgestellt, hier geht das sehr wenig gut, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Und dachte, das möchte ich ändern. Ich möchte hier die Fahrradwege verbessern, dass auch wirklich die Menschen mit dem Fahrrad unterwegs sein können. Und das andere war ganz konkret der Abbau von Spielplätzen in der Stadt, damals Sparkurs. Und das fand ich einfach nicht richtig, dass da Spielplätze abgebaut wurden. Wollte ich mich auch einmischen. Und das war so der ganz persönliche Anlass, dass ich dachte, so, ich habe da eine Meinung, ich will mich einmischen, ich will da was ändern.
Wie kamen Sie dann zu den Grünen?
Es gab dann eine Einladung von der Landeszentrale für politische Bildung, Frauen in die Kommunalpolitik, die überfraktionell, also von allen Parteien, angeboten wurde. Und da war dann relativ schnell klar, ich bin da noch einigermaßen offen hingegangen, aber es war dann sehr schnell klar, dass mit den Grünen die größten Überschneidungen sind, dass sich die Themen decken, auch der Politikstil sich da sehr gut ergänzt, dass das meine Art ist, Politik zu machen. Und bin da toll aufgenommen worden, durfte dann mich auch gleich bei der Liste bin ich sehr weit oben aufgestellt worden, Gemeinderatsliste, und dann gewählt worden. Und dann hat das alles so seinen Lauf genommen. War kein Plan, aber ist toll, wie sich das entwickelt hat.
Was machen Sie privat gerne, wenn Sie nicht gerade im Gemeinderat sind?
Vor allen Dingen jetzt spazieren gehen, Fahrrad fahren, draußen sein, mich ein bisschen bewegen.
In der Politik zu sein bedeutet auch viel Freizeit zu opfern, sich auch viel zu engagieren, auch manchmal am Wochenende, vielleicht auch sonntags. Vor 5 Jahren bei der Landtagswahl haben Sie da gesagt, sonntags machen Sie gar nichts für die Politik, da bin ich zu Hause bei meiner Familie. Wie sieht es heute aus?
Also ich habe nie gesagt, ich mache da gar nichts, sondern ich versuche, den Sonntag politikfrei zu gestalten, und das mache ich weiterhin. Ich finde das richtig. Ich glaube, wir auch Politikerinnen und Politiker brauchen Freiräume für sich selber, für die Familie. Und vor allen Dingen, wenn ich möchte, dass junge Menschen mehr in die Politik gehen, dass mehr Frauen in die Politik gehen, dann können wir das nur erreichen, wenn klar ist, da sind auch die Strukturen so, dass ich das machen kann, ohne mein Privatleben, meine Familie komplett vernachlässigen zu müssen. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass das möglich ist, sehr gute Politik zu machen, ohne 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche durch Politik machen zu müssen. Also ich finde das auch sehr gut, dass Winfried Kretschmann gesagt hat, auch er möchte für seine Enkelkinder ein bisschen Zeit haben. Ich glaube, dass wir da auf vielen Ebenen ein bisschen also es richtig ist, da umzudenken und es aktiv zu machen, sich auch Freiräume zu erhalten, auch in der Politik.
Sie sind ja seit 2016 im Landtag. Was haben Sie denn alles bewirkt in der Zeit?
Ich bin als energiepolitische Sprecherin für meine Fraktion aktiv. Das heißt, ich habe sehr viel zu dem Thema Ausbau erneuerbare, Wärme, Wende, Ladenetze, E-Mobilität, Speicher, intelligente Netze. Bei den Sachen habe ich viel gemacht. Und da haben wir jetzt im letzten Klimaschutzgesetz, was im Herbst verabschiedet wurde, eine Solarpflicht für erstmal leider nur Nichtwohngebäude. Wir hätten gerne mehr gewollt, dass wirklich jedes neu gebaute Haus eine Solaranlage bekommt. Aber immerhin, das konnten wir mit der CDU durchsetzen. Also das ist in dem Bereich ein riesengroßer Fortschritt. Und ich kümmere mich auch für die Fraktion um das Thema Hebammen. Das hatte ich schon aus der Kreistagsarbeit mitgebracht. Und da sind wir auch ein ganzes Stück weitergekommen. Da ging es in den letzten Jahren vor allen Dingen darum, die Ausbildung zu akademisieren, also in eine akademische Ausbildung zu überführen. Und da konnte ich auch viel dran arbeiten und mithelfen, dass es jetzt einen guten Weg gibt und wir wirklich in Baden-Württemberg die Umstellung schaffen. Da sind auch Gesundheitszentren eingerichtet worden, Geburtszentren, die ja leider ja immer noch den Mangel an Hebammen ein Stück weit auffangen sollen. Also da sind wir auch ein ganzes Stück weitergekommen.
Was ist Ihre Hauptmotivation, jetzt nochmal für den Landtag zu kandidieren?
Die Hauptmotivation ist der Klimaschutz. Also es ist völlig klar, dass wir in den nächsten Jahren müssen wir die Wende schaffen, ansonsten werden höchstwahrscheinlich Kipppunkte erreicht werden und sich das Klima auf so eine Art verändern, dass wir es nicht mehr zurückholen können. Und tja, dann ist zum Beispiel eure Zukunft, wird nicht mehr so aussehen, das Leben hier auf der Erde, wie wir das jetzt kennen.
Jutta Niemann, Landtagskandidatin von den Grünen für die kommende Landtagswahl am 14. März. Jetzt gibt's aber erstmal was auf die Ohren, bevor es gleich weitergeht mit dem Kandidatinnen-Check hier im Mittagsmagazin. Ihr hört den Kandidatinnen-Check auf Radio Störfunk, heute mit Jutta Niemann von den Grünen. Bildung ist Ländersache. Frau Niemann, was sehen Sie für Probleme im Schulsystem Baden-Württemberg oder sehen Sie überhaupt welche?
Ja, also Corona hat es uns ja ganz deutlich gezeigt, dass wir in der Digitalisierung leider total hinterherhängen und wir da viel besser werden müssen. Das war schon ohne Corona klar, dass da mehr getan werden muss, die Ausstattung der Schulen, die Ausstattung der Lehrerinnen, der Schülerinnen, aber natürlich auch die Fortbildung der Lehrkräfte, weil klar ist, nur die Geräte machen es ja nicht, sondern ich muss ja auch wirklich ein gutes pädagogisches Konzept haben und wissen, wie ich das mache. Die Bildungsplattform, die leider immer noch nicht scharf geschaltet wurde wegen technischer Probleme, also das ist alles deutlich verbesserungsfähig, da müssen wir echt weiterkommen.
Was für eine Bildungsplattform meinten Sie jetzt gerade?
Es war schon in der vorletzten Legislatur, also Grüne SPD, auf den Weg gebracht, eine Bildungsplattform auf Landesebene, die dann diese Jahre in Betrieb hätte gehen sollen. Und das ist aber alles irgendwie schiefgegangen und jetzt nochmal gestoppt worden. Und also jetzt müssen wir gucken, dass wir da irgendwie Module schon mal voranbringen. Uns ist zum Beispiel auch die Open-Source-Sache ganz wichtig. Und ja, also das ist einfach schiefgegangen. Und
was wollen Sie denn konkret noch verbessern im Schulsystem?
Also wir wollen auch weiter multiprofessionelle Teams einsetzen. Ich glaube, das ist wichtig für die Heterogenität der Schülerinnen und Schüler, die ja auch eher zunimmt. Schulsozialarbeit ist, glaube ich, ganz gut aufgestellt, weil auch das Land das jetzt seit Jahren gut fördert. Aber ich denke, da können wir auch noch besser insgesamt zusammenarbeiten und gucken, dass es nicht nur Lehrkräfte sein müssen. Also es geht auch um Verwaltungsaufgaben zum Beispiel, dass es da Entlastung gibt für Schulleitungen. Das haben wir auch auf den Weg gebracht. Aber da können wir auch noch besser werden.
Seel und ich haben ja letztes Jahr Abitur gemacht und wir hatten auch so ein paar konkrete Kritikpunkte, auch die wir von Mitschülern und Mitschülerinnen mitbekommen haben. Zum Beispiel ist es ja in Baden-Württemberg so, dass das G9-System in 9 Jahren Abitur zu machen nur noch relativ selten angeboten wird. Bei uns in Michelbach war das möglich und wir haben da sehr, sehr viel gutes Feedback dazu bekommen. Also sehr viele von unseren Mitschülern und Mitschülerinnen waren sehr froh, dass sie ihr Abi auch in 9 Jahren machen konnten. Wie stehen Sie dazu?
Ja, die G8, G9-Diskussion finde ich total schwierig. Also absurderweise ist es ja auch so, dass die Grünen nie das G8 wollten. Jetzt aber die sind, die sagen, nochmal alles zurückzudrehen, das wird uns nochmal so viel Unruhe in die Schullandschaft bringen, dass es eigentlich keinen Sinn macht, vor allen Dingen, weil die Zahlen auch zeigen, dass es für manche Schülerinnen, also gerade die kognitiv stark sind, ja auch eine Schulform ist, die in Ordnung ist. Und wenn die gut gemacht ist, das pädagogische Konzept stimmt, der Bildungsplan ordentlich entschlackt ist, angepasst ist eben ans G8, dass es dann auch eine gute Schulform ist. Und wir hatten ja schon immer die Möglichkeit, über die beruflichen Gymnasien sowieso G9 das zu machen. Wir haben die Gemeinschaftsschulen. Bin total froh, dass wir jetzt auch in Schwäbisch Hall die Oberstufe da einrichten konnten. Und die kommt. Also da haben wir, gibt's ja über berufliche Gymnasien, Gemeinschaftsschulen, gibt's ja G9. Ich als Mutter sehe ich das alles ein bisschen anders, aber rein fachlich ist das der Stand, den ich kenne. Ich bin jetzt ja auch nicht die Bildungspolitikerin, aber ist ein gut gemachtes G8 durchaus ein erfolgreicher Weg. Und es gibt Schülerinnen und Schüler, die damit klarkommen. Also schwierige Diskussion, aber ich glaube, das ist jetzt in Baden-Württemberg das, was richtig ist, es auf dem Weg weiterzumachen.
Also sollte man eher aber auch den Bildungsplan dann zur Not anpassen an das G8.
Genau.
Aber wenn Sie jetzt sagen, als Mutter sehen Sie es anders, würden Sie es dann trotzdem lieber so haben, dass es auch an den Allgemeinbildenden Gymnasium das Angebot von G8 und G9 gibt?
Nee, also das, glaube ich, macht überhaupt keinen Sinn, das noch weiter aufzusplitten. Sondern wir müssen dann auch, also das Konzept muss dann auch gut gemacht sein und stark an der Schule sein. Und dann kann ich mich ja als Eltern entscheiden und als Kind, Schülerin entscheiden, was ist für mich das richtige Angebot. Ich finde einfach, also deshalb glaube ich ja, dass die Grünen auch nie G8 wollten. Ich sehe den Mehrwert nicht, warum jetzt so junge Leute fertig werden mit der Schule. Die Untersuchungen zeigen das ja auch, dass es, glaube ich, diesen erhofften Mehrwert für die Wirtschaft gar nicht hat, weshalb es umgesetzt wurde. Nur aus der jetzigen Situation alles zurückzudrehen, ist halt auch nicht sinnvoll, sondern dann besser das, die Stärken der jeweiligen Systeme weiterentwickeln.
Was uns auch aufgefallen ist, ist in der Schule, also wir haben auch Mitschüler gehabt, die aus Bayern kamen und eben jetzt in Michelbach auf dem Internat waren, weil einfach auch das Abitur in Baden-Württemberg ein bisschen einfacher ist als Bayern. Was halten Sie von einem Zentralabitur?
Also ich finde es absolut richtig, dass das deutschlandweit angeglichen wird und dass es da immer mehr ja Maßnahmen eingezogen werden, um das Niveau auf einem Level zu halten. Ob es jetzt ein komplett zentralisiertes Abi sein muss, glaube ich nicht. Aber so diese Standardisierung und zu gucken, dass es ein Level hat, das ist sinnvoll.
Dann, was auch ein Zankapfel ist hier, eigentlich schon seit Ewigkeiten in Deutschland, ist ja dieses System mit Realschule, Gymnasium und Hauptschule. Wie stehen Sie da so? Soll es mehr Gemeinschaftsschulen geben? Sollte man das System generell neu aufbrechen? Oder ist es doch so gut, wie es aktuell ist?
Also wir möchten ja schon die Gemeinschaftsschulen weiter stärken, weil das aus unserer Sicht einfach richtig ist, dass Kinder lange miteinander lernen. Also diese Einteilung nach der vierten Klasse halte ich für nicht richtig, weil ganz viele Entwicklungsschritte erst danach kommen. Und vor allen Dingen die Gemeinschaftsschule ja auch das Konzept des individualisierten Lernens hat. Also da jedes Kind nach seinem Stärken bestmöglich gefördert soll, was so in der Form ja nicht in den anderen Schulformen implementiert ist, aber inzwischen natürlich immer mehr Aspekte da übernommen werden. Wir haben uns jetzt erstmal sagen, vom Grundsatz her, also dürfen das ja sowieso vor Ort immer die Schulen selber entscheiden. Das wird überhaupt nicht von oben verordnet, sondern das ist immer von vor Ort eine Entscheidung, in welcher Form, ob eine Gemeinschaftsschule auf den Weg gebracht wird oder nicht. Und muss auch immer in die Gesamtplanung dann passen. Aber wir halten das Konzept Gemeinschaftsschule und das zeigen auch jetzt die ersten Erfahrungen. Es kommen ja demnächst auch die ersten Abiturjahrgänge dann von den Schulen. Das wird dann auch nochmal interessant, wie die sind. Aber auch was ich hier vor Ort, ich habe viele Gemeinschaftsschulen besucht. Ich finde, das sind sehr gute Konzepte und das ist einfach ein ganz wichtiger Baustein im Bildungssystem, der von Eltern ja auch gerne angenommen wird.
Wie ist denn Ihre Vorstellung? Ist es die Gemeinschaftsschule vom perfekten Schulsystem?
Da würde ich mich jetzt immer eher an anderen Ländern orientieren und meines Wissens hat Finnland zum Beispiel ja auch eine Gemeinschaftsschule, die bei PISA und was da auch immer ganz vorne sind. Da sind natürlich ein paar Sachen anders, aber das zeigt ja zumindest, dass diese Idee, dass Kinder, Schülerinnen gemeinsam lernen können und wenn das Konzept stimmt, da auch die bestmögliche Unterstützung und Entwicklung möglich ist für jedes Kind, für jede Schülerin, auch die Leistungsstarken da optimal gefördert werden. Von daher, ich glaube, in Südtirol gibt es auch sehr gute Konzepte für Gemeinschaftsschulen. Also da können wir lernen und das macht Sinn. Und das Schwierigste ist, glaube ich, wenn man so eine total ausgefledderte Bildungslandschaft hat, weil dann keine Schule richtig gut gefördert wird, sondern alles immer nur so ein bisschen. Von daher wünsche ich mir, dass wir wirklich konsequent auf Gemeinschaftsschule und erstmal also Gymnasium dazu gehen und das dann optimal ausbauen.
Gleich geht's weiter hier im Kandidatinnencheck mit Jutta Niemann von den Grünen. Der Kandidatinnencheck im Mittagsmagazin und heute haben wir die Jutta Niemann von den Grünen zu Gast. Ich fange jetzt mal mit mir selber an. Ich wohne im Fischachtal in Herlebach und ich fahre eigentlich im Moment jeden Tag mit dem Bus hier in die Stadt zum Radio Störfunk und ich bin ziemlich oft, bin ich alleine oder mit zwei oder höchstens drei anderen im Bus. Ein anderes Problem meiner Meinung nach ist, dass weniger als 10 Busse am Tag fahren. Jetzt ist natürlich verständlich, es fahren wenige mit dem Bus, aber ich habe trotzdem das Problem, dass zum Beispiel, wenn Schulferien sind und noch weniger Busse fahren, dass ich, wenn ich nicht 1 oder 1,5 Stunden zu früh hier sein will, erst zur Mittagspause hier sein kann, wenn ich mit dem Bus fahre. Sie waren ja schon im Landtag, aber wenn Sie jetzt nochmal gewählt werden, was ändert sich für mich? Kann ich dann auf eine bessere Busverbindung hoffen?
Ja. Das ist unser klarer Plan und da sind wir ja auch schon ein ganzes Stück weitergekommen. Leider ist es im ländlichen Raum natürlich an vielen Stellen noch genauso, wie Sie das jetzt beschreiben. Aber also in der letzten dieser Legislatur ist schon zum Beispiel die Finanzierung des ÖPNV auf neue Beine gestellt worden. Bisher war es wirklich so, dass es sich daran orientiert hat, fahren Schülerinnen oder Schüler und der Rest war schlecht finanziert. Das heißt, es sind genau dann die Busse gefahren, wenn Schule war. Und das ist natürlich nicht gut. Das muss anders werden. Es muss jeden Tag müssen Busse fahren, auch am Wochenende, auch in den Ferien und auch bis in den Abend rein, bis 24 Uhr ist unser Ziel. Dafür gibt es jetzt mehr Geld. Dafür sind jetzt auch die Landkreise verantwortlich, das zu planen. Also die können jetzt wirklich Konzepte machen. Wie können wir unseren ganzen Kreis gut versorgen in allen Zeiten? Und wir haben ganz viele Pilotprojekte schon auf den Weg gebracht, diese flexiblen Verkehre. Natürlich macht es keinen Sinn, auf dem Land dann jede Stunde einen großen Bus in jeden Ort fahren zu lassen. Da ist es eine Möglichkeit, natürlich kleinere Busse fahren zu lassen oder Taxen oder sowas als Alternative. Und das andere ist natürlich, Stichwort Digitalisierung auch wieder, das alles im Prinzip bei Bedarf fahren zu lassen, dass ich digitale Plattformen haben. Es geht auch übers Telefon natürlich noch, wo ich meine Fahrt anmelde und das genau dann, wenn jemand angemeldet ist zur Fahrt, dann ist klar, dass die auch stattfindet, ganz normal zu ÖPNV-Tarifen und also bisher eher noch in Linien, aber das wird auch weitergehen, dass ich natürlich auch gucken kann, okay, jetzt habe ich 10 Leute in der Gegend, die wollen von da zu der Zeit von XY nach Z und dann stelle ich da die beste Route zusammen, sodass alle dann ankommen, wenn sie das wollen und ich die optimale Route abfahre, um das auch zu gewährleisten. Also da ist noch viel Luft nach oben und da sind wir dran. Gerade im ländlichen Raum dauert das ein bisschen, bis wir weiterkommen. Aber auch hier im Kreis ist es wirklich jetzt gerade großes Thema auf Kreistagsebene.
Man will natürlich auch jetzt im Anbetracht des Klimawandels dafür sorgen, dass mehr Menschen auf den ÖPNV umsteigen vom Auto. Also dafür muss der öffentliche Nahverkehr attraktiver werden, dass Leute sich auch denken, okay, dann nehme ich jetzt einfach den Bus und verkaufe mein Auto. Was haben Sie da für Konzepte?
Wir wollen vor allen Dingen einen Mobilitätspass einführen. Da sind jetzt Studien gemacht worden und auch Pilotprojekte untersucht worden. Und Mobilitätspass bedeutet, dass ich als Kommune oder als Landkreis sagen kann, ich stelle den Menschen ein Guthaben zur Verfügung, von dem sie Bus oder Bahn fahren dürfen, nehme Geld ein. Da gibt es verschiedene Optionen, entweder von allen Einwohnerinnen oder von denen, die ein Auto besitzen oder von denen, die Strecken mit dem Auto fahren. Und dieses Geld, was ich einnehme, gebe ich eben zum einen den Menschen als Guthaben zurück und zum anderen verwende ich das daraus, um den ÖPNV auszubauen. Also ein Finanzierungselement wie zum Beispiel die Maut in London, um daran, weil die Qualität zu erhöhen wird nur mit mehr Geld gehen, erstmal, bis dann so viele Leute fahren, dass sich das alles refinanziert. Aber erstmal muss man vor allen Dingen die Qualität verbessern, dass die Leute auch gerne umsteigen. Weil, klar, ich verstehe das auch, wenn ich mich nicht darauf verlassen kann, dass ich auch wieder zurückkomme, dann ist das schwierig. Von daher, das ist so unser Hauptbaustein, um da voranzukommen.
Gibt es auch noch andere Ansätze, einfach um zum Beispiel jetzt Steckdosen im Bus oder WLAN im Bus, gibt es da in die Richtung was?
Da sind die Standards eigentlich schon relativ hoch. Die, wenn das Land fördert, sind also Barrierefreiheit sowieso vorgeschrieben. Ich meine, dass auch WLAN inzwischen vorgeschrieben ist. Das, ja, natürlich, wir müssen das auch komfortabel machen, dass die Menschen auch die Zeit nutzen können, die sie im Bus unterwegs sind.
Wenn Sie jetzt gerade sagen, WLAN ist vorgeschrieben, aber momentan merke ich jetzt nicht, dass es WLAN gibt in den Hallo-Bussen oder so.
Das gilt dann immer für die Busse, die vom Land gefördert werden. Also das sind jetzt so die Bedingungen, die an die Fördermittel gekoppelt sind. Mit dem WLAN bin ich nicht 100% sicher, weil das Problem natürlich auch die Abdeckung ist. Es nützt jetzt wenig, Busse mit WLAN-Ausstattung fahren zu lassen, wenn ich dann die Abdeckung gar nicht im ländlichen Raum habe. Aber wir haben da schon relativ gute Standards, schreiben wir vor, und das werden wir auch immer. Also es macht Sinn, das immer wieder nachzujustieren, damit dann die modernen Busse wirklich auch komfortabel sind.
Self hat gerade erzählt, er fährt den Bus. Ich bin derzeit heute wieder mit dem Fahrrad unterwegs, von Michelbach nach Schwäbisch Hall. Und es ist mir heute Morgen direkt wieder aufgefallen, es gibt eigentlich keinen richtigen Fahrradweg. Also ich fahre entweder auf der Straße und muss mir dann halt den Weg mit Autos teilen oder auf Wegen, wo auch viele Fußgänger unterwegs sind. Morgens ist es nicht so viel, aber nachmittags muss ich dann auch ab und zu mal absteigen oder auf die Straße, weil eben mir eine Frau mit Kinderwagen entgegenkommt. Also kann ich darauf vertrauen, dass Sie, wenn Sie nochmal in den Landtag reingewählt werden, da besser nach Schwäbisch Hall kommen?
Ja, es wird da weitergehen. Und es zeigt, also hat sich die letzten Jahre ja schon gezeigt, das Land, die Fördergelder, also das ist ja das meiste, was das Land machen kann, über Fördergelder zu steuern in diesen Bereichen, hat die Fördersätze für Fahrradwege hochgesetzt. Also 75% werden da jetzt vom Land übernommen, wenn die Kommune einen Radweg baut. Und seitdem ist wirklich, gibt's ganz viele Anträge und werden wirklich viele Radwege, also deutlich mehr als vorher. Das ist halt hier bei uns in der Gegend, kommen wir vom niedrigen Niveau. Deshalb dauert das. Aber da wird gebaut. Und was wir auch auf den Weg gebracht haben, zum Beispiel, es einfacher zu machen, dass auch Straßenraum umgewidmet werden kann. Also das sind ja auch immer die schwierigen Diskussionen, dass wenn ich mehr Platz für Fahrradwege haben möchte, muss ich es halt meist irgendwo anders wegnehmen. Und das haben wir jetzt auf Landesebene zumindest mal in den Verfahren so geregelt, dass es einfacher geht, die Hürden dann nicht so hoch sind. Weil Thema Sicherheit ist zum Beispiel Zone 30. Es wollen ganz viele Zone 30 machen eigentlich in den Kommunen. Geht aber nicht, es müsste der Bund ändern. Und da haben wir auf Landesebene schon gemacht, was möglich ist. Ich habe das Gefühl, also gerade Klimakrise sowieso, aber auch Corona hat das Radfahren jetzt echt nochmal vorangebracht. Mit den E-Bikes ist es auch hier in der hügeligen Gegend eine wirkliche Option. Und also da bin ich wirklich optimistisch, dass wir da weiterkommen.
Wie kommen Sie denn zur Arbeit nach Stuttgart im Landtag?
Ich fahre meistens mit dem Fahrrad nach Hessenthal zum Bahnhof und dann da mit dem Zug weiter.
Und die Verbindung da, finden Sie die ganz gut dann?
Die Radverbindung?
Rad und Bahn, sowohl als auch, ja.
Also die Radverbindung finde ich überhaupt nicht gut. Das ist total wichtig, dass die Radwege sicher und komfortabel sind. Wenn ich da morgens fahre und es noch zum Teil dunkel ist, ich muss ja ganz viele Einfahrten da auch kreuzen und sowas. Es ist für mich wahnsinnig anstrengend, weil ich so aufmerksam sein muss, weil ja völlig klar ist, dass ich die Dumme bin, wenn es einen Unfall gibt. Und wenn das ein Radweg wäre, wo ich wüsste, so, jetzt bin ich hier, also kann ich schön radeln, ich bin sicher, mir kommt niemand wirklich in die Quere, vielleicht Gegenverkehr mit dem Fahrrad, das ist okay, dann wäre das sehr viel entspannter. Und mit dem Zug ist es deutlich besser geworden in den letzten Jahren. Also es fahren mehr Züge, es fahren die modernen Züge. Es gibt leider immer noch die Situation, wo auch diese Züge mal liegen bleiben oder die Info von der Bahn nicht vernünftig kommt. Also da ist schon noch Luft nach oben, aber unterm Strich ist es schon deutlich besser geworden. Und fairerweise muss man ja auch sagen, meistens funktioniert, aber die paar Male, wo es nicht funktioniert, ist es absolut ärgerlich.
Ihr hört den Kandidatinnen-Check hier auf Radio Störfunk, heute mit Jutta Niemann von den Grünen. Ihr hört das Mittagsmagazin auf Radio Störfunk mit dem Kandidatinnen-Check. Heute mit Jutta Niemann von den Grünen. Frau Niemann, Sie sind energiepolitische Sprecherin im Landtag. Wie haben Sie sich denn in den letzten 5 Jahren für die Energiewende eingesetzt?
Vor allen Dingen natürlich für den Ausbau der Erneuerbaren, weil wir einfach immer noch mehr grünen Strom brauchen. Wir müssen aus der Kohle aussteigen, so schnell wie es eben geht. Wir müssen mittelfristig dann auch aus dem Gas aussteigen. Die Atomkraft geht vom Netz. Also um unseren Energiebedarf zu decken, brauchen wir sehr, sehr viel grünen Strom. Vor allen Dingen, weil ja auch die Autos dann mit Strom fahren sollen und auch über Wärmepumpen unsere Häuser warm gemacht werden sollen über Strom. Also da ist der Bedarf riesengroß. Das heißt, das war ein großes Thema. Und das andere, was natürlich immer vorher kommen muss, ist Energie sparen. Das waren dann auch so Sachen wie, das läuft ganz viel über Kommunen, wie können wir Förderprogramme machen, dass die Kommunen weiterkommen, Häuser dämmen, Programme auflegen, Energie sparen, wie können wir Schulen da unterstützen, beraten, die ganzen Geschichten.
Also jetzt bei erneuerbaren Energien ist Baden-Württemberg eigentlich gar nicht so schlecht aufgestellt. Wir hatten Anfang 2020 45% der Energie war erneuerbar. Allerdings kommt auch ein Drittel unseres Stroms, also wird importiert. Was wollen Sie tun, um diese Zahl zu senken?
Wir werden nicht den ganzen Strom oder die ganze Energie, die wir in Baden-Württemberg brauchen, werden wir nicht hier decken können. Also dafür haben wir einfach zu große Industriezentren, gerade da die Mannheimer Gegend und sowas. Und dann auch nicht, oder zumindest nicht in absehbarer Zeit, wie das dann irgendwann mal in 30, 40 Jahren aussieht, das wage ich nicht vorherzusagen. Aber die nächsten Jahre werden wir Strom importieren und das ist vom Grundsatz her auch in Ordnung. Dafür müssen wir aber natürlich die Leitungen bauen. Aber was an Strom, Energie sparen möglich ist und vor allen Dingen was an Emissionssparen möglich ist, also Zementindustrie ist zum Beispiel ein riesengroßer Emittent, da müssen wir unbedingt die CO2-Emissionen senken. Da gibt es jetzt ein Projekt, um den Kalk, wo dann das CO2 rauskommt, zu ersetzen durch andere Stoffe. Wir müssen die Stahlindustrie CO2-frei machen, dafür brauchen wir zum Beispiel sauberen Wasserstoff, also grünen Wasserstoff, der aus Erneuerbaren hergestellt wurde. Also immer überall da Energieeffizienz. Wir haben jetzt vom Land einen Pakt mit den Unternehmen gemacht, um Unternehmen auch zu unterstützen, dass sie ihre Prozesse, ihre Abläufe und alles klimaneutral möglichst gestalten. Also das ist ganz wichtig natürlich. Aber wir werden und wir wollen Wind ausbauen, wir wollen Solar ausbauen, aber wir werden weiter Energie importieren.
Aber ist es dann der richtige Ansatz, zu sagen, wir schalten bei uns Kohle ab, wir schalten Gas ab, aber importieren dann genau Kohle und Gas und Atomstrom aus dem Ausland?
Nee, wir wollen ja nicht Kohle, Gas, Atom aus dem Ausland importieren, sondern...
Aber das machen wir
ja
aktuell.
Aber es soll ja Erneuerbare überall ausgebaut werden. Also und vor allen Dingen natürlich auch die großen Stromtrassen aus dem Norden, die uns dann den Windstrom, den vor allen Dingen Offshore-Wind und aber auch an Land ist ja inzwischen in Norddeutschland, wird mehr Strom produziert. Wir haben noch so viel Potenzial, um Solarenergie auszubauen. Ja, wenn wir erstmal überhaupt alle Dächer belegt haben, wir werden Fassaden auch mit PV belegen können, also auch an Hauswänden Strom produzieren. Wir können Freiflächenanlagen bauen, entlang von Autobahnen, entlang von Schienenwegen, ganz viel Potenzial. Und es gibt auch noch die Möglichkeit der Agrarphotovoltaik, wo ich dann landwirtschaftliche Flächen nutze, um sowohl Lebensmittel zu produzieren, aber auch Energie zu produzieren. Also ich meinte mit importieren jetzt auch nicht unbedingt das EU-Ausland oder noch weiter, sondern vor allen Dingen erstmal Deutschland. Aber es ist auch in Ordnung, Solarstrom aus Spanien zum Beispiel zu haben. Also wir wollen keine Energieautarkie, weder in Baden-Württemberg noch in Deutschland, aber wir müssen so viel wie es geht hier Energie sparen, hier erneuerbar produzieren und uns dann vernetzen.
Was haben Sie da für konkrete Vorhaben? Sie haben ja gerade einige Beispiele genannt, die im Landkreis hier umgesetzt werden sollen und zwar auf jeden Fall, wenn Sie nochmal in den Landtag reinkommen.
Also die Solarpflicht ist das, was wir weitermachen wollen, das ist wirklich jedes neue Haus. Aber auch Parkplätze oder auch wenn Dächer saniert werden, dass eine Solaranlage installiert wird. Dabei ist auch immer mitgedacht, wenn jetzt die Leute, die das Haus besitzen, vielleicht wirklich nicht das zusätzliche Geld noch haben, um die zu installieren, kann man das immer auch an Stadtwerke verpachten oder an Genossenschaften, also jemand anderen, das die Anlage bauen lassen und dann trotzdem vom sauberen Strom profitieren. Wir haben, ganz wichtig ist auch, es kommen ein Drittel der Emissionen kommen aus dem Wärmebereich, also wie wir unsere Häuser wärmen im Winter und was auch gar nicht so wenig ist und immer mehr werden wird, wie wir dann auch die Häuser, und da geht es um Schulen, Verwaltungsgebäude und sowas, wie wir die kühlen im Sommer. Und das müssen wir unbedingt auch CO2-frei kriegen, klimaneutral. Da haben wir eine Wärmeplanung auf den Weg gebracht. Das heißt, die großen Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg müssen Pläne aufstellen, wie sie in ihrem Gebiet das alles bis 2050 klimaneutral machen wollen. Und da geht es um so Sachen, genau, wie, wo müssen wir als erstes dämmen, damit wir möglichst wenig Energie verbrauchen? Wo gibt es Flächen, wo wir zum Beispiel Solarthermieanlagen aufbauen können, also wo durch die Sonne dann Wärme gemacht wird? Wo können wir Wärmespeicher aufbauen? Wo können wir Nahwärmenetze bauen? Wo machen Wärmepumpen mehr Sinn? Wo haben wir vielleicht auch Biogas, was wir einsetzen können? Also das alles zu planen und das langfristig auf den Weg zu bringen, damit es dann auch umgesetzt wird.
Gibt es da was oder jemanden, der Ihren Plänen im Weg steht?
Bisher stand bei der Solarpflicht uns die CDU im Weg, die das aus irgendeinem Grund nicht für gut fand, was ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Bei der Wärmeplanung ist es, also wir brauchen vor allem ja auch Leute, die wissen, wie sowas geht. Also wir müssen auch in den Verwaltungen Wissen für solche Dinge mehr reinbringen, also im Prinzip eine Klimaverwaltung aufbauen. Es braucht gute Büros, die das dann auch planen können. Es gibt dann auch, ich muss es ja dann auch dem Gemeinderat, den Bürgerinnen und Bürgern auch erklären, was gut ist, was nicht gut ist, damit die das auch verstehen und wissen, was sie jetzt als nächstes umsetzen müssen. Also da müssen wir schon, müssen wir dran arbeiten, dass das so dann alles auch passiert und dann schnell vorankommt.
Der Kandidatinnencheck zur Landtagswahl. Nur hier im Mittagsmagazin Störmelder.
Ihr hört den Kandidatinnencheck auf Radio Störfunk, heute mit Jutta Niemann. Sie ist 50 Jahre alt, hat Physik studiert, war Lehrerin und Dozentin. Außerdem sind sie Mutter von drei Töchtern und seit 2016 Landtagsabgeordnete für die Grünen aus dem Haller Wahlkreis. Momentan dreht sich ja gefühlt die ganze Welt um Corona. Wie stehen Sie zu den aktuellen Corona-Maßnahmen?
Also ich stehe da im Prinzip natürlich hinter. Ich nehmen aber wahr natürlich, wie schwierig das ist und wie am Rand viele Menschen sind, gerade Familien. Ich meine, Homeschooling habe ich jetzt auch noch mit zu tun, dass das natürlich eine irre Belastung ist, Mehrfachbelastung, Homeschooling, Homeworking. Dann gibt es natürlich noch Bereiche, die ihren Job nicht mehr machen können, Gastro, Hotellerie, Kulturschaffende. Also dass das total an den Nerven zerrt, verstehe ich vollkommen. Aber wenn ich dann mit Menschen aus dem Pflegebereich oder medizinischen Bereich und sowas spreche, dann ist klar, bei denen ist die Belastung natürlich auch wahnsinnig hoch. Die müssen auch seit einem Jahr unter schwierigsten Bedingungen mit Schutzausrüstung arbeiten, erleben die ganzen Fälle, die an Corona erkranken, Menschen, die sterben, die sonst nicht gestorben wären. Und also ich finde es wahnsinnig schwierig und da die richtige Balance zu finden und dadurch, dass alles sich ja auch so wahnsinnig schnell ändert und wenig planbar ist, weil das Virus dann irgendwie doch macht, was es will und mutiert und Impfstoff versprochen wird, aber nicht kommt. Also es ist sehr, sehr schwierig, das so zu machen, dass es die Menschen verstehen, warum es gemacht wird. Und natürlich kann man auch nie sicher sein, dass man die richtige Entscheidung trifft. Man kann es ja immer nur zu dem Zeitpunkt so entscheiden, wie man glaubt, dass es die